Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge und heute geht es wieder um ein kritisches Thema. Ja, es geht um die Anbahnung einer möglichen Wirtschaftskrise, beziehungsweise es geht, um genau zu sein, um einen schwarzen Schwan in der Technologiebranche. Und zwar, was ist ein schwarzer Schwan? Das haben wir schon mal in einer anderen Folge besprochen, ganz kurz. Ein schwarzer Schwan ist Börsenjargon und das bedeutet einfach ein unerwartetes, negatives Ereignis. Wir sprechen heute über den Quantencomputer, beziehungsweise über das Quantencomputer-Dilemma. Alle Fakten und alles, was da herausgearbeitet worden ist in dieser Episode, kommt von einem Buch eines Wirtschaftsdoktors, und zwar von Dr. Markus Krall. Und dieses Buch heißt »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«. Und dieses Quantencomputer-Dilemma ist eben einer dieser schwarzen Schwäne, die er anspricht, die sich jetzt im Moment gerade anbahnen und sich vielleicht als schwarze Schwäne in Zukunft entpuppen könnten. Diese Episode wird wahrscheinlich nicht allzu lang gehen, aber umso interessanter sind dafür die Themen, die wir ansprechen. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ins Thema ein und fangen mit der Einleitung an. Und zwar geht es hier am Anfang jetzt um das Moore'sche Gesetz. Wir wissen, dass die Digitalisierung heutzutage nicht nur im vollen Gange ist, sondern dass wir auch an einem sehr weit entwickelten Punkt schon angelangt sind. Ich meine, egal wohin wir schauen, egal ob es das Thema Metaverse ist oder NFTs oder die Rechenleistung vom Computer eben, um die es jetzt gleich geht. Wir haben einfach schon viel Innovation in dieser Branche miterleben können, vor allem über die letzten 20 Jahre. Und jetzt im Nachhinein kann man auch beurteilen, wie könnte sich das in Zukunft weiterentwickeln. Und das ist eben genau das Thema, was wir jetzt ansprechen. Und zwar lautet das Moore'sche Gesetz, die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip, welche die Rechenkapazität oder die Rechenleistung eines Computers darstellen, verdoppelt sich in alle 12 bis 24 Monate. Also was bedeutet das jetzt dann im Klartext? Ein Mikrochip hat immer eine Anzahl von Transistoren auf sich. Und diese Transistoren sind quasi für die Datenverarbeitung zuständig. Desto mehr Transistoren auf einem Mikrochip sind, desto schneller können Daten verarbeitet werden, desto höher ist die Rechenleistung bzw. die Rechenkapazität eines Rechners. Und wenn wir jetzt sagen, dass alle 12 Monate sich die Transistorenanzahl auf einem Chip verdoppeln, dann können wir das auch beurteilen, denn wir sind ja eben, wie schon gesagt, wir sind ziemlich weit in der Entwicklung und es ist jetzt bald einmal 2022. Wir können jetzt rückblickend einfach schauen, stimmt es, beziehungsweise wie viele Transistoren befinden sich jetzt aktuell auf einem Chip? Und genau dazu gibt es eine Statistik, beziehungsweise dazu gibt es ein perfektes Diagramm und da können wir das ablesen. Dieses Diagramm kommt von einem sehr, sehr großen Konzern, der auch die Funktionalität eines Quantencomputers erforscht und auch umsetzen will. Und zwar ist es IBM. IBM ist mit Google und Microsoft einer der führenden Konzerne, die einen Quantencomputer bauen wollen. Und eben zu dieser Transistorengeschichte haben wir hier von ihnen ein Diagramm. Ich kann es euch jetzt schwer bildlich zeigen, aber ich sage euch einfach die Skalierungen und so weiter, dann könnt ihr es, wenn es euch interessiert, nachzeichnen, dann seht ihr es. Und zwar auf der Y-Achse ist die Skalierung immer in 5er Schritten. Und zwar ist da auf der Y-Achse die Anzahl der Transistoren pro Chip in Milliarden. Und zwar geht es von 0 weg, logischerweise 5, 10, 15, 20, 25. Und auf der X-Achse sind die Jahre eingezeichnet. Und zwar fängt es an bei 1970 bis 2020, genau. Und das dann immer in, ja, egal wie es skaliert, ganz egal, 1970 fängt es an bis 2020. Die ersten Chips wurden 1960 produziert, aber da war die Transistorenanzahl noch so klein, das sieht man auf diesem Diagramm gar nicht. Die ich sage jetzt mal, die signifikanten Punkte in diesem Diagramm sind. Und zwar 2013, genau, 2013 hatten wir auf einem Chip 5 Milliarden Transistoren. 2016 hatten wir dann 10 Milliarden Transistoren auf einem Chip und 2017 bis 18, man kann es nicht genau sehen, waren es dann 15 Milliarden und 2019 waren es 20 Milliarden. Und da können wir eben, also wenn ihr das jetzt aufzeichnet, dann seht ihr, dass das ein exponentieller Anstieg ist. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das in Zukunft sich nicht abflachen wird, sondern in dieser Geschwindigkeit eher sich weiterentwickeln wird. Wenn wir das Spiel jetzt weiterführen und die Rechenkapazität, die Rechenleistung eines Computers sich alle 1 bis 2 Jahre verdoppelt, dann werden wir irgendwann an dem Punkt der technologischen Singularität ankommen. So nennt man das, beziehungsweise diese Singularität hat Ray, einen Moment, wie heißt er? Ray Kurzweil, genau, Ray Kurzweil heißt er. Er hat diese Singularität begründet und zwar heißt es so viel, wie dass wenn ein Computer solche Rechenleistungen aufbringen kann, dass er dann keine quasi menschliche Intervention, keine Interaktion mit dem Menschen mehr braucht, um sich selbst weiterzuentwickeln. Da sprechen wir auch von der künstlichen Intelligenz. Das heißt, irgendwann wird ein Computer sich einfach selber autonom und ohne menschliche Eingriffe weiterentwickeln können. Der springende Punkt hier ist, dass wir quasi die technische Entwicklung von außen gesehen eher als linear betrachten, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sehen, okay, jedes Jahr kommen neue Innovationen, es kommen neue Geräte und so weiter und so weiter. Aber im Hintergrund tatsächlich entwickelt sich unsere Digitalisierung exponentiell. Und genau an diesem Punkt kommt dann der Quantencomputer ins Spiel. Dieses Thema will ich ganz kurz mit einem Absatz aus dem Buch »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen« einleiten. Ich lese euch jetzt einfach mal kurz den Abschnitt aus der Seite vor und dann tauchen wir in das Quantencomputer-Thema ein. Hier geht es jetzt eben um diese Transistoren-Chips. Man kann sich schnell ein Bild davon machen, warum das immer dichtere Packen von Transistoren auf der Oberfläche des Chips die Rechenleistung erhöht. Die Zahl der Transistoren, die die Basisoperationen durchführen, wächst. Zugleich reduziert ihre abnehmende Größe die Zeit, die die elektronischen Impulse zwischen den Transistoren benötigen, ebenso wie die Schaltzeit der einzelnen Transistoren. Das Produkt aus beiden Wirkungen steigert die Rechenleistung deutlich. Im Laufe der Zeit haben es die Ingenieure geschafft, zuerst Tausende, dann Millionen und schließlich Milliarden von Transistoren auf einer winzigen Oberfläche zu konzentrieren. Um das mit Hilfe von photolithographischen Verfahren leisten zu können, musste das Licht durch immer kürzere elektromagnetische Wellen ersetzt werden, von sichtbarem Licht zu Ultraviolett und zu Röntgenstrahlen. Die heutigen Transistoren auf Mikrochips sind so klein, dass man sie auch mit einem starken Lichtmikroskop nicht mehr sehen kann. Sie messen nur noch wenige Atomabstände. Diese Technologie ist das Herzstück der heute stattfindenden digitalen Revolution. Sie hat die Verdopplungszeit der Rechenleistung zu festem Preis auf nur noch knapp über ein Jahr reduziert. Sieht man sich aber die Größe der elektronischen Komponenten auf den Mikrochips an, so wird klar, dass diese Technik an ihr Limit kommt. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, sie auszureizen, wie dreidimensionale Chips, aber die Hitzeerzeugung des Chips und die Komplexität der Schaltungen setzt auch dieser Option Grenzen. Es trifft sich also gut, dass gerade jetzt eine neue Technologie herangreift, um die Bühne des Fortschritts der Rechenleistung zu betreten. Diese Technologie nennt man Quantencomputing. So, kommen wir also zum letzten Thema und zwar, was ist jetzt wirklich ein Quantencomputer und warum ist dieser Quantencomputer so eine einzigartige Erfindung? Zuerst mal muss man verstehen, wie Informationen bzw. wie Daten in einem Computer übertragen bzw. kommuniziert werden. Man spricht hier von der binären Computersprache. Und zwar rechnet ein Computer, ein herkömmlicher Computer, mit Bits. Desto mehr Bits ein Computer hat, desto höher ist seine Rechenleistung. Und ein Bit kann entweder 0 oder 1 sein. Ist also ein Bit kann nur zwei verschiedene Zustände haben. Entweder ist es 0 oder 1. Deswegen spricht man von der binären Computersprache. Der ganze Computer, alles, was wir auf unserem Computer sehen und alle Daten, die verarbeitet werden etc., werden alle per 0 oder 1 kommuniziert. Natürlich ist das jetzt komplett versimpelt. Das sind natürlich Millionen und Milliarden von 0 und 1 aneinander. Wenn wir uns das jetzt in der Praxis anschauen, dann funktioniert das so. Stellen wir uns vor, wir wollen jetzt von A nach B kommen und wir sind in der Stadt und wir brauchen eine Route. Wir wollen die schnellste Route herausfinden. Wie kommen wir am schnellsten zu diesem Ort hin? Wo auch immer wir hinwollen. Der Computer wird dann alle in Frage kommenden Routen auf diesem Weg ausrechnen. Alle, nacheinander. Die Route 1, 2, 3, 4, 5, egal wie viele Möglichkeiten es gibt, der Computer wird nach der Reihe, das ist wichtig zu erwähnen, nach der Reihe alle Routen ausrechnen, natürlich extrem schnell, und irgendwann kommt er dann auf die schnellste Route. So. Ein Quantencomputer würde diese Aufgabe aber anders lösen. Und zwar kann ein Quantencomputer alle Routen zur selben Zeit gleichzeitig berechnen und uns dann die schnellste Route sagen. Das kommt jetzt vielleicht nicht so speziell oder nicht so unglaublich rüber, aber wenn man das Gedankenspiel jetzt weiterführt, okay, stellen wir uns vor, wir wollen nicht eine Route für etwas finden, sondern sagen wir, wir haben eine Datenbank mit 1 Milliarde Datensätzen und ein Computer muss jetzt den Datensatz XY herausfinden oder den Datensatz XY muss er heraussuchen. Da fängt dann wirklich an, das Sinn zu machen. Und zwar ist dann ein Quantencomputer in der Sekunde, in der er anfängt zu rechnen, quasi schon mit dem Ergebnis da. Ein normaler Computer müsste jetzt 1 Milliarde Datensätze hintereinander nach der Reihe kontrollieren, durchsuchen, um uns dann das richtige Ergebnis liefern zu können. Warum muss das ein Quantencomputer jetzt nicht machen, beziehungsweise was ist der Unterschied? Bei einem normalen Computer eben gibt es bei einem Bit nur zwei Zustände, entweder 1 oder 0. Ein Quantencomputer hat aber keine Bits, sondern beim Quantencomputer nennt man das Qubits, also das ist abgekürzt für Quantenbits. Und ein Quantenbit kann nicht nur den Zustand 1 oder 0 annehmen, sondern beide Zustände gleichzeitig zur selben Zeit. Und wieso ist das möglich? Weil man sich ein Qubit so wie ein Elektron bei einem Atom quasi vorstellen kann. Der Atomkern wird ja von Elektronen umgeben und die sind permanent in Bewegung. Und weil diese Elektronen eben so schnell in Bewegung sind, dass man sie ja gar nicht erkennen kann, können eben diese Qubits, die sich genau gleich verhalten wie diese Elektronen, gleichzeitig den Zustand 1 und 0 annehmen. Man nennt das eben die Superposition. Das ist ein Schlüssel quasi, das ist ein Schlüsselfaktor, wieso Quantencomputing überhaupt funktioniert. Weil eben diese Qubits gleichzeitig zwei Zustände erreichen können, beziehungsweise auch alles, was dazwischen liegt, logischerweise. So, und der zweite Schlüsselfaktor, das Quantencomputing möglich macht, ist, dass diese Qubits voneinander abhängig sind. Man nennt es auch Verschränkung. Und diese zwei Faktoren sind auch die quantenmechanischen Gesetze eben, die da in diesem Quantencomputer mitspielen. Da diese Qubits elektromagnetische Wellen ausstrahlen, sind sie eben ineinander verschränkt, sagt man. Sie sind also voneinander abhängig. Wenn man also ein Qubit eine Information zuspielt oder wenn sich ein Qubit in irgendeiner Art und Weise verhält, dann wird diese Information oder diese Bewegung quasi an die nächsten Qubits weitergegeben. Und das natürlich in minimalster Zeit. Also das geht natürlich dann viel, viel schneller wie bei normalen Bits, bei normalen Computern. Der Quantencomputer ist also somit quasi das fusionierte Stück aus Rechenleistung und Quantenmechanik. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt angelangt, wo es eben kritisch wird, beziehungsweise wenn dieser Quantencomputer tatsächlich irgendwann mal komplett funktionsfähig gebaut wird, denn den gibt es eben noch nicht, dann sollte dieser Computer nicht in die falschen Hände geraten. Denn was glaubt ihr, was kann man mit maximaler Rechenleistung alles anstellen? Da könnte man jetzt viele, viele Sachen nennen und auch viel philosophieren, was da in Zukunft vielleicht noch passieren wird. Aber eins ist auf jeden Fall klar, mit einem Quantencomputer kann man jedes Passwort, jede Verschlüsselung, egal ob im privaten Bereich oder im öffentlichen Sektor, du kannst in jede Datenbank und in jedes verschlüsselte Dokument eindringen. Und das mit einer Leichtigkeit und mit einer Geschwindigkeit, wie es kein Hacker auf der Welt anstellen könnte. Man muss sich jetzt nämlich vorstellen, was ist ein Passwort eigentlich, wenn wir das im Internet eingeben oder ein PIN-Code zum Beispiel. Das sind ja alles nur also diese Symbole, 1, 2, 3, 4 oder A, B, C, D, E, F, G, die ganzen Buchstaben. Das sind quasi, das sind ja alles nur Datensätze, die aus den Bits quasi entstehen. Also wenn wir auf A klicken, dann ist dieser Buchstabe A eine Kombination aus vielen Bits, die 0 oder 1 haben, wie wir es davor erklärt haben, und dann kommt eben dieser Buchstabe raus. Wenn jetzt ein Quantencomputer ein Passwort knacken will, dann wird das mit Leichtigkeit funktionieren, denn dieser Quantencomputer kann alle nur denkbar möglichen Eingaben da durchspielen. Egal was es ist, ob es vielleicht ein Buchstabenpasswort ist oder mit Zahlen und was auch immer, der Quantencomputer kann noch in derselben Sekunde dieses Passwort herausfinden, weil er alle Eingabemöglichkeiten sofort durchprobieren kann. Und das ist eben mit dieser Fusion aus Rechenleistung und Quantenmechanik, die man ja im Quantencomputer eben findet, möglich. Und da haben wir dann eben das Riesenproblem und das ist der schwarze Schwan. Wenn ein Mensch einen Quantencomputer besitzt, dann kann er egal wo reinschauen und alle Passwörter, alle Systeme, was auch immer, er kann sie hacken. Dies kann man mit einem normalen Computer nicht machen oder auf jeden Fall nicht auf diesen extrem schnellen und effizienten Weg. Denn wenn man zum Beispiel in irgendwelche Systeme reinschaut, die ja sehr vertrauliche Daten beinhalten, das sind zum Beispiel Sozialversicherungen, dann sind die meistens mit Passwörtern geschützt, die sich alle paar Sekunden wieder ändern. Und warum macht man das? Eben weil ein Rechner, also das, was wir gerade gesagt haben, diese Möglichkeiten durchrechnen, was man bei einem Passwort eingeben kann, um es zu hacken, das kann ein normaler Computer auch machen. Jedoch muss ein normaler Computer, wie wir es davor schon besprochen haben, alle Möglichkeiten des Passworts nach der Reihe durchrechnen. Er kann es nicht in derselben Sekunde machen wie der Quantencomputer. Und deswegen hat es damals oder funktioniert das mit dem Passwortändern nach ein paar Sekunden noch so lange, bis es Quantencomputer gibt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Rüstungswettlauf. Die großen Konzerne Google und alle Leute, die jetzt gerade daran arbeiten, Microsoft, oder IBM, die sind gerade eben auf den schnellsten Weg dorthin oder versuchen den schnellsten Weg an den Quantencomputer zu finden. Und was dann geschieht, wenn dieser Quantencomputer tatsächlich dann funktionsfähig ist, ja, darauf bin ich gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob das überhaupt an die Öffentlichkeit kommt. Das ist das Nächste. Wenn jemand einen Quantencomputer gebaut hat, dann kann er eben, wie gesagt, Leute, er kann alles mit dem Ding machen. Alles, was nur in irgendeiner Art und Weise mit dem Internet verbunden ist, kann mit diesem Quantencomputer gehackt werden, durchsucht werden, was auch immer man machen will. Das sind die Möglichkeiten eigentlich komplett grenzenlos. Ja. Man kann eigentlich echt alles machen. Das ist eben das Gefährliche am Quantencomputer. Und das ist dieser schwarze Schwan, der uns vielleicht, vielleicht in nächster Zukunft irgendwann mal begegnen wird. Und ja, wenn das rauskommt, beziehungsweise wenn irgendeine Firma hier den Quantencomputer als erstes bauen wird, dann bin ich eben sehr, sehr gespannt, was die dann damit anstellen werden. Das war's dann wieder mit der Folge. Ich hoffe, es war interessant. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das noch nicht so oft in den Medien besprochen worden ist. Man hat mal ein, zwei Artikel gelesen, aber sonst gibt es da eigentlich nicht viel Informationen davon. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und somit verbleibe ich. Wenn sie dir gefallen hat, bitte sag's vielleicht weiter. Vielleicht interessiert es ja jemanden von deinen Freunden. Also dieses Thema würde mir auf jeden Fall sehr, sehr weiterhelfen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.